In 1. Johannesbrief im Kapitel 5 steht, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten. Und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bieten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Das Thema dieser Predigt ist jetzt Worte zur Sünde. Es erhebt sich manche Frage zum Verderben der Leute, wie Gott die Sünde bezeichnet. Und unser Herr Jesus Christus macht im Johannesevangelium eine wesentliche Aussage dazu, und zwar im Kapitel 8. Der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allezeit, was ihm wohlgefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Frei werden. Frei von der Sünde, freigemacht vom Sohn, ist doch eine wunderbare Verheißung. Aber zuvor im gleichen Wort haben wir das eherne Gesetz aus seinem Mund gehört, wer die Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und diese Konsequenz, die kennen wir alle. Da muss ich immer weiter dienen, bin absolut nicht frei, sondern bleibend Sklave der Sünde. Sünde. Was meinen wir, du und ich, wenn wir dieses Wort in den Mund nehmen? Wie denkt denn ein gläubiger Christ über die Sünde? Und wie geht er damit um? Herrscht nicht in uns die Meinung vor, ja in uns, denn die Welt schert sich ja nicht darum, dass sie vor Gott sündigt. Also wir, sind nicht gerade wir der Meinung, dass unsere Sünde in einem sozusagen für uns vogelfreien Gelände passiert? In einem von uns dazu reservierten Gebiet, das unsere Lebens- und Glaubenserfahrung sich mit den Jahren weit genug abgesteckt hat. Wir alle haben unsere spezielle, unsere subjektive Sicht vom Sündigen, nicht wahr? Und wir sprechen nicht gerne davon, nicht zu den anderen, das halten wir ja nicht für klug. Wir halten in aller Stille in unserem Innern ein persönliches Wertesystem aufrecht, das eine Norm für die Akzeptanz Gottes unserer Verfehlungen darstellen soll. Wir bestimmen, wo Sünde beginnt, wie Sünde überhaupt zu definieren ist, wie weit wir gehen können vor Gott und seinem Wort, ohne gleich bestraft zu werden, was unserer Meinung nach noch erlaubt ist, was weniger gut und was schlecht ist, plus einem eingeräumten Graubereich, der unser Glaubensleben nicht behindern soll. Ist es nicht so? Aber ist nicht gerade das der Beweis, wie sehr wir in der Dynamik des Geknechtetseins der Sünde verhaftet sind, von der Jesus Christus spricht, dieser unser eigener Maßstab? Fühlen wir uns nicht oft bemüßigt, die Augen vor unserem Denken und Tun zu verschließen, manche Zwangslage zu verdrängen bzw. zu beschönigen, aber das und wie wir der Wahrheit dabei ausweichen, das alles gibt dem Wort des Herrn völlig recht. Da flüchtet sich der eine ins Gebet, aber nicht etwa um seine Sündhaftigkeit zu bekennen, nein, er versucht damit etwas Geistliches über sein Fehlverhalten zu stülpen und das Gewissen damit zu beruhigen. Andere wieder pflegen ihre Seele auf ihre Weise, lenken sich ab mit approbierten Mitteln. Manchen hilft sogar ein Vollbad, um sich sauberer zu fühlen und ihren problematischen inneren Zustand zu überbrücken. Und es ist ja auch beruhigend, zum Beispiel im Wald spazieren zu gehen, inmitten der Schönheit der Natur und all die Worte, all der Ärger, all die Sorge, all das Unrecht, an dem das eigene Herz wieder einmal beteiligt war, im Streit und im hochmütigen Wesen, in der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz, das schwindet da draußen ja Schritt für Schritt. So finster es momentan ist im Herzen, der helle Sonnenschein, die frische Luft tut gut, die Gartenarbeit, der Hobbyraum und die Tätigkeiten im Haushalt, sie beruhigen. Man fühlt sich besser, man kann vergessen. Gott aber sieht es anders. Für ihn bleibt Sünde Sünde und vergeht nicht im Wald, in der Küche, im Büro. Gott hat eine bleibende Sicht vom Konto unserer Verfehlungen und es wächst. Er weiß, was im menschlichen Herzen vorgeht. Und wenn wir auch, Gott sei Dank, die Vergebung haben in Christus und uns Jesu Blut reinigt von aller Sünde, so bleiben sie doch stehen vor Gottes Augen, unsere Verfehlungen, täglich, stündlich, auch wenn wir versuchen, sie zu verdrängen, mit Ausnahme der ganz groben Sünden. Wir sind in Christus gerettet, aber wir sind nicht so rein, wie wir uns selber sehen und uns gerne geben. Auch Eliphas hat das erkannt, wenn er sagt im Buch Hiob, siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen, wie viel weniger der abscheuliche und Verdorbene, der Mensch, der Unrecht säuft wie Wasser. Der erste Satz in dem einleitenden Wort Jesu hat gelautet, der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Ja, wie ernst sehen wir nun den Umstand, dass wir nicht alle Zeit tun, was Gott wohl gefällt? Aber nehmen wir einmal an, es wäre so. Angenommen, wir täten von morgens bis abends oder darüber hinaus, wie der Sohn Gottes, immer nur das, was Gott gefällt. 24 Stunden lang, rund um die Uhr, die ganze Woche, das ganze Jahr, das ganze Leben lang oder wenigstens seit unserer Bekehrung. Da wäre kein falscher Gedanke beim Aufstehen, keine unrichtige Beurteilung unserer Lage oder eines Familienmitglieds oder eines Arbeitskollegen. Wir hätten die richtige Einstellung zum Genuss und zur Menge von Speisen und Getränken, die wir zu uns nehmen, und zu jeder Zeit, in jeder Minute und Sekunde denken und reden wir und tun wir ganz gern und gleich und exakt den Willen Gottes. So wie der Sohn Gottes, so wie unser Herr Jesus Christus. Denn wenn er einen einzigen Gedanken an nur einem einzigen Tag gedacht hätte, der nicht dem Vater entsprochen hätte, falls er auch nur einen Weg gegangen wäre, einen Schritt getan hätte, der nicht für ihn vorgesehen war, wenn er sich einmal an einem Tag für sich selber etwas genehmigt hätte, das der Vater nicht für ihn vorgesehen hatte, dann wäre es aus gewesen. Und wir säßen jetzt nicht hier als Errettete. Gott wäre ad hoc als Lügner dagestanden und das Universum wäre vergangen, weil Gottes Wahrhaftigkeit ein Ende gefunden hätte. Die Bibel beweist das mannigfaltig. Gewisse Aussagen Jesu, die finden aber bei Menschen kein Gefallen, nicht von vornherein. Warum? Weil sie uns verurteilen in unserer Andersartigkeit, in unserem Handeln, in unserem ich-bezogenen Denken und Wünschen und Planen. Und daher stammen ja auch dann die theologischen Angriffe der Menschen auf die Göttlichkeit Jesu, wenn biblische Aussagen aus seinem Mund im Raum stehen, wie ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Was für ein Wort! Bei uns ist es von Natur aus umgekehrt und nicht nur gelegentlich. Es gibt viele dementsprechende Situationen in der Bibel, zum Beispiel als die Menge schreit, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Diese Angriffe auf Christus gingen gleich mit Beginn seines Wirkens los. All die diabolischen Methoden und Worte des Widersachers, speziell im Moment körperlicher Schwäche, all dieses Anzweifeln, dieses Denunzieren der Person Jesu und seines Wortes, Ja, wir sollten nicht meinen, das ginge uns nichts an und hätte keine Auswirkungen auf uns. Sehen wir uns also noch so ein Wort unseres Herrn auf Erden an, aus Johannes 10. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Und diese Aussage beinhaltet das grundsätzliche Wesen der Gotteskindschaft, wie es Jesus mit anderen Worten dann uns gegenüber darstellt, in Matthäus 10. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist jetzt die Frage, bin ich bereit, mein Leben zu verlieren um Jesu willen? Meine Freizeit, meine Gemütlichkeit, das wäre, ja das ist das Wesen eines Gotteskindes. Woher denn unser Pochen auf das eigene Recht, unser Schielen auf unseren Vorteil, unser krampfhaftes Festhalten an Dingen, die wir doch empfangen haben, vom Vater? Ja, wir sehen dabei deutlich den Unterschied vom sündlosen Sohn Gottes zu uns selbst, gerechten Knechten des Unheils, und doch relativieren wir diese ewig wichtige Sache, wir bagatellisieren, was Gott Sünde nennt. Beschäftigen wir uns deshalb hier und heute einmal intensiv mit diesem eigenartigen Gedankengebilde, das in uns Gläubigen über die Sünde herrscht. Sehen wir uns das griechische Wort dazu an, und zwar das gebräuchlichste neutestamentliche Wort für Sünde, das griechische Hamartia. Es kommt in den Briefen des Apostel Paulus 60 Mal vor. Und es gibt natürlich auch ein Zeitwort dazu für Sündigen, das heißt Hamartanein. Im klassischen Griechisch haben diese Begriffe aber nicht annähernd die ernste Bedeutung wie im Neuen Testament. Hamartia hat dort eher die Bedeutung von Fehler. Und das Zeitwort bedeutet, beim Speerwerfen das Ziel zu verfehlen oder den Weg zu verfehlen. Und es drückt auch fehlgeschlagene Pläne, Hoffnungen und Absichten aus. Beide Wörter hatten in der griechischen Sprache wohl immer eine negative Bedeutung wie Versagen, Unterlassung, Misserfolg, aber sie drücken keine schwerwiegende Übertretung aus. Im Wort Gottes im Neuen Testament haben sie allerdings einen viel ernsteren Sinn. Dabei ist bemerkenswert, dass Hamartia im Neuen Testament keine bestimmte Tat als Sünde bezeichnet, sondern dass es den Zustand beschreibt, aus dem die einzelnen Sünden resultieren. Und Paulus personifiziert sogar das Wort Sünde, er nennt sie eine verderbliche Macht, die den Menschen beherrscht. Sehen wir uns nun genauer an, was das Neue Testament mit dem Wort Hamartia aussagt. Es lehrt, die Sünde ist universal, zum Beispiel in Römer 3, denn alle haben gesündigt, alle, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, in Römer 7, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft, und in Galater 3, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Sünde ist ja nicht wie eine Krankheit, von der manche Menschen befallen werden, andere aber verschont bleiben. In die Sünde sind ausnahmslos alle Menschen verstrickt und jeder einzelne Mensch wird durch sie schuldig. Sünde ist auch nicht ein gelegentlicher Ausbruch, sondern der Dauerzustand aller Menschen. Sünde ist eben eine Macht, die den Menschen ununterbrochen in ihrer Gewalt hat. Und die Wörter, die im Neuen Testament hier benutzt werden, die sind sehr interessant und bezeichnend. Der Mensch, heißt es, ist hyphamartian, das heißt, er ist unter der Sünde. Diese Präposition hypo mit dem Akkusativ sagt sogar noch mehr aus. Es bedeutet, wir sind in Abhängigkeit von der Sünde, sind unter der Kontrolle der Sünde, so wie ein Minderjähriger unter seinem Vater oder wie ein Heer unter seinem Kommandanten. So ist der Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Dazu sagt Paulus in Römer 3, wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Und deshalb werden jetzt ganz bestimmte Worte gebraucht, was die Wirksamkeit der Sünde betrifft. Von der Sünde wird definitiv gesagt, dass sie über den Menschen herrscht. Das kommt von Basileuin, wie in Römer 5 steht. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Basileus ist das griechische Wort für König, das hier zugrunde liegt. Die Sünde ist der Herrscher über die Menschen. Sie spielt sich als unser Herr über uns auf. Das Wort herrschen in diesem Zusammenhang kommt von Kyrios, das heißt griechisch Herr, und hat damit die Bedeutung von absolutem Besitz und absoluter Herrschaft. In Römer 6 steht dazu, und eine Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade in Christus. Weiter sagt Gottes Wort, die Sünde nimmt uns gefangen. In Römer 7 steht dazu, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Dieses Wort wurde auch gebraucht, um einen Kriegsgefangenen zu machen. Weiter steht, die Sünde wohnt in uns, und zwar in Römer 7 steht, jetzt aber vollbringe ich nicht mehr dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde wirkt nicht einfach von außen auf uns ein, sondern sie wohnt in unserem Innersten und hat völlig von uns Besitz ergriffen, so wie ein Land besetzt ist, und zwar zur Gänze. Daraus resultiert, dass wir Sklaven der Sünde sind. Das Wort Doulos steht hier, unser Eingangswort. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Da steht Doulos, ein Sklave. Römer 6 steht, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und in Römer 6,20 steht, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Im Altertum hatte der Besitzer eines Sklaven, also sein Herr, absolute Gewalt über ihn. Der Sklave hatte keinen privaten Lebensbereich, keinen Augenblick seines Lebens, der sein persönlicher Besitz gewesen wäre. Er gehörte ganz und gar seinem Herrn. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und so ist es mit dem Menschen unter der Sünde. Sie beherrscht uns jederzeit durch und durch. Zwischen Gesetz und Sünde besteht ein nahezu unheimlicher Zusammenhang, denn erst das Gesetz lehrt uns, was Sünde ist. Aber das Gesetz hat zwei Mängel. Es kann die Sünde nicht beseitigen und es fördert sogar die eigenartige Tatsache, dass durch das Verbot die Dinge erst recht anziehend werden. Die Sünde bewirkt deshalb in uns viele schwerwiegende Konsequenzen. Sie verhärtet unser Herz zum Beispiel. Das ist ein Umstand, den wir nicht entrinnen können. Da steht in Hebräer 3, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Das im Neuen Testament dafür verwendete griechische Adjektiv Skleros kann einen Stein bezeichnen, der besonders hart und daher schwer zu bearbeiten ist, aber auch einen König, der seine Untergebenen unmenschlich und hart behandelt. Sünde verhärtet uns automatisch, während doch unser Herz und unsere Sinne empfindsam bleiben sollen für falsche Dinge. Und ein Mensch, wenn er zum ersten Mal ein Unrecht begeht, tut er das auch mit innerem Widerstreben. Beim zweiten Mal fällt es ihm schon leichter und fährt er fort, dem Unrecht tun, was ja automatisch die Regel ist, dann denkt er sich schließlich nichts mehr dabei. Das Empfinden für die Sünde schwindet und unser Herz wird dabei verhärtet. Die furchtbarste Folge für den Sünder aber ist der Tod. Da steht in Römer 5, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. In Römer 6 steht, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und es steht dort auch, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und in Jakobus 1 steht, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und das ist in doppelter Weise wahr und wirksam. Der Tod ist durch die Sünde Adams in die Welt gekommen und die Sünde hat damit das Leben zerstört, das Gott dem Menschen gegeben hat. Aber die Sünde hat auch den Tod der Seele zur Folge. Der leibliche und der geistliche Tod sind beide das Endergebnis der Sünde. Was ein Wort in der Bibel wirklich bedeutet, finden wir ja am besten heraus, indem wir die Zusammenhänge genauer untersuchen, das Umfeld, in dem das Wort gebraucht wird. Und das tun wir jetzt, weil dieses Thema so wichtig ist. Hamartia, das Wort für Sünde, steht im Zusammenhang mit Blasphemia, das heißt Lästerung. In Matthäus 12 sagt der Herr, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben werden. Und die erweiterte Grundbedeutung dieses Wortes ist beleidigen, beschimpfen und lästern. Sünde beleidigt Gott, weil wir seine Gebote damit verspotten und das eigene Ich an die Stelle setzen, die nur ihm gebührt, aber vor allem, weil wir seine Liebe verachten. Sünde steht in Verbindung mit Falschheit, mit Hinterlist und Betrug. Das steht in Hebräer 3. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und Sünde ist ja immer die falsche Entscheidung, denn sie verspricht, was sie nicht halten kann. Sünde ist auch immer die Unwahrheit. Jeder Mensch, der etwas Verbotenes tut oder etwas Verbotenes nimmt, der tut das ja, weil er meint, dadurch glücklicher zu werden. Die Sünde schwindelt uns dieses vermeintliche Glück nur vor, denn die Erfahrung und die Geschichte lehren uns ja, dass noch nie eine unrechte Tat oder ein unrechter Besitz einen Menschen dauerhaft glücklicher gemacht haben und es bleibt dann schließlich nichts als die beständige Furcht, entdeckt zu werden. Sünde wird von Gott im Zusammenhang mit Lust und mit Begehren genannt. Es steht in Jakobus 1,15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde und die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wie schon erwähnt, mit Lust und Begehren ist ja immer die Vorstellung von verbotenem Verlangen verbunden, wie es im 10. Gebot heißt, lass dich nicht gelüsten. Und nur wenn eines Menschen Herz so gereinigt werden könnte, dass es kein Verlangen mehr nach unrechten Dingen hätte, nur dann würde dieser Mensch auch nicht mehr sündigen. Und Sünde, sagt Gottes Wort, ist die Gesetzlosigkeit. Das betrifft besonders jetzt das endzeitliche Miteinander in dieser Welt, denn die Gesetzlosigkeit nimmt jetzt überhand. 1. Johannes 3,4, da steht, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosigkeit, die weckt im Menschen das Begehren, seine eigenen Wünsche über seine Pflicht anderen gegenüber zu stellen, ja selbst über den Gehorsam gegen Gott. Der Ursprung der Gesetzlosigkeit ist das Verlangen, sich selbst zum Mittelpunkt des Lebens zu machen und nicht Gott. Sünde ist auch gleichbedeutend mit Unrecht, mit Ungerechtigkeit und Verderbtheit. Es steht in 1. Johannesbrief in Kapitel 5, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und hier haben wir das Gegenteil vom griechischen Wort für Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit würde bedeuten, Gott und den Menschen das zu geben, was ihnen zusteht. Ungerechtigkeit aber ist die entgegengesetzte geistliche Einstellung, die sowohl Gott als auch den Menschen, das ihnen Zustände verweigert. Im 1. Korinther, im 6. Kapitel steht, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Die Sünde bringt den Menschen auch dazu, sich selber anzubeten. Sie verhindert und verweigert Gott und den Mitmenschen zu dienen. Der Mensch in der Sünde nimmt sich ja heraus, das wichtigste Wesen im Universum zu sein. Und Sünde steht meist im Zusammenhang mit dem Ansehen der Person. In Jakobus 2,9 steht, wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Woher kommt das? weil menschliche anstelle göttlicher Maßstäbe angelegt werden. Die Sünde geht nach den Grundsätzen der Welt vor, anstelle der göttlichen Gesetze. Sie beurteilt die Dinge so, wie Menschen sie sehen und nicht, wie Gott sie sieht. Soweit also und so schlecht, was die Macht der Sünde und ihre Auswirkungen, dieses Grundübel in und an uns betrifft, diese Zielverfehlung, die überall Gott verfehlt. Wenden wir uns nun dem Heilmittel zu, wie wir gerettet werden von der Sünde. Beziehen wir uns wieder auf den Eingangstext. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und kurz darauf sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und zu diesem Zweck müssen wir jetzt bestimmte andere Wörter untersuchen, die beschreiben, was Jesus in Bezug auf die Sünde für uns getan hat. Er ist der Retter von Sünde und er rettet uns von unseren Sünden. Da steht in Matthäus 1 die Verheißung: Sie, nämlich die Maria, wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wir sind, wie wir nachdrücklich festgestellt haben, im Zustand eines Menschen, der gerettet werden muss. Und diese Rettung ist durch Jesus geschehen. Ihn hat unsere Sünde das Leben gekostet. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf die Sünde? Das bedeutet zum Beispiel, unsere Sünden sind ausgetilgt. Das steht in Apostelgeschichte 3. So tut nun Buße, sagt Petrus, und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Im Altertum kannte man ja nur die säurefreie Tinte. Das heißt, wenn man Pergament oder Papyrus noch einmal beschriften wollte, dann wischte man das vorher Geschriebene einfach weg. Und unsere Sünden wurden gelöscht, wurden weggewischt und ausgetilgt durch Jesu Rettungstat. Abgewaschen sind unsere Sünden, abgewaschen durch Jesus Christus. Das steht in Apostelgeschichte 22. Und nun, was zögerst du? Das ist das Wort an Paulus. Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Weiters, wir sind gereinigt von der Sünde durch Jesus selbst. Das steht in Hebräer 1. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Im 2. Petrusbrief steht: Wem aber diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. In 1. Johannes steht: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, unser Leben war beschmutzt und befleckt durch die Sünde und Christus hat die Macht, es zu reinigen, so wie der Regen eine Straße reinwäscht. Der nächste Punkt ist, die Vergebung Gottes hat einen dichten Schleier über unsere Sünde gedeckt. Das steht in Römer 4, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Das Wort Epikalypten wird benutzt, wenn zum Beispiel Schnee einen Weg unkenntlich gemacht hat oder wenn jemand seine Augen bedeckt, dass er nicht sehen kann oder wenn ein dichter Schleier über etwas gezogen wird. Und Gottes Wort verwendet diesen Ausdruck hier: Gott zieht in seiner Barmherzigkeit einen Schleier über unsere traurige Vergangenheit, deckt sie zu und sieht sie nie wieder an. Durch Jesu Rettungstat, das ist der nächste Punkt, wird unsere Sünde nicht angerechnet. Da steht in Römer 4, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das griechische Wort für anrechnen kommt natürlich aus dem Sprachschatz des Buchhalters. Es bedeutet jemandes Konto belasten. Unsere Sünde hat uns nämlich unwiderruflich bei Gott in Schuld gesetzt und wir sind unfähig, diese Schuld jemals zu begleichen. Gottes Vergebung in seinem Sohn, aber streicht unsere ungeheure Schuldsumme von unserem Konto. Wir hätten sie ja nie und nimmer bezahlen können. Der nächste Punkt: Durch Jesu Werk sind wir von der Sünde befreit. In Römer 6 steht das: Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Das hat also Folgen. In Römer 8 steht: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der nächste Punkt: Wir sind erlöst. Da steht das Wort Lyein. In Offenbarung 1,5 steht: Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und hier stehen zwei Worte. Das erste bedeutet: Jemand seine Freiheit schenken. Und das zweite bedeutet: Jemand von seinen Banden losmachen. Der Mensch, der zum Sklaven der Sünde geworden ist, weil er unter die Macht der Sünde kam, wurde befreit von Jesus, dem allmächtigen Befreier. Er hat das Lösegeld bezahlt für uns mit seinem Blut, das uns von der Vergangenheit befreit und gleichzeitig zur Freiheit für die Zukunft befähigt. Das Kommen Jesu hat außerdem unsere Sünde aufgehoben, hat sie rückgängig gemacht. Auch hier ein griechisches Wort, und in Hebräer 9 steht: Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und im Griechischen hat dieses Wort Antithesis die Bedeutung, einen Vertrag oder ein Übereinkommen rückgängig zu machen, so auch hier im Neuen Testament. Denn wenn der Buchstabe des Gesetzes an uns angewendet würde, dann hätten wir nichts als Verdammnis zu erwarten. Durch Christus aber ist unsere Schuld aufgehoben. Und schließlich, durch Christus haben wir Vergebung. Auch hier ein Wort, und da wird das bekannteste Wort für Sündenvergebung von Wort Gottes gebraucht hier. Es kommt in jedem Teil des Neuen Testaments vor, Matthäus 9 zum Beispiel: Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt springe ich über die ganzen Verse hinweg. Kolosser, erstes Kapitel, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und noch 1. Johannes 2: Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Und dieses griechische Wort für Vergebung, das hier überall steht, hat etliche Auswirkungen. Zum einen bedeutet es die Befreiung eines Menschen von einem bereits ausgeführten Urteil, zum Beispiel für die Befreiung aus der Verbannung oder für das Erlassen seiner rechtmäßig bestehenden Schuld. Man kann mit diesem Wort einen Menschen lossprechen von einem Urteilsspruch, der sonst durchgeführt worden wäre. Und es gilt auch für die Befreiung von einer Verbindlichkeit, auf der man hätte bestehen können. Und man kann damit einen Menschen von einer Pflicht befreien, deren Ausführung man hätte erzwingen können. Die grundsätzliche Bedeutung dieses Wortes ist die unverdiente Befreiung eines Menschen von etwas, das man ihm gerechterweise hätte auferlegen oder von ihm fordern können. Durch Jesus Christus ist der Mensch befreit von der Todesstrafe, die Gott zu Recht hätte vollstrecken müssen. Und dieses Wort zeigt uns, dass Gott nicht nach seiner Gerechtigkeit mit uns verfährt, sondern in Liebe. Und dass er nicht nach unserem Verdienst mit uns handelt, sondern entsprechend der Barmherzigkeit und der Gnade Christi. Das Neue Testament ist damit ein unvergleichliches Buch. Es gibt keines sonst, das das Grauen und die Abscheulichkeit der Sünde so aufzeigt, aber es gibt auch kein Buch, in dem die Rettung und Heilung von der Sünde so gewiss ist. Soweit ein paar Worte zu den griechischen Begriffen, was die Sünde betrifft. Kehren wir damit zurück zu uns, zu unserem persönlichen Heil bzw. Unheil in der Praxis. Sünde, sagen wir Gläubigen uns oft insgeheim, fälschlicherweise eher psychologisch: Sünde hat mit Schuldgefühlen zu tun und die gilt es für uns aufzuarbeiten. Sünde, sowas geht mit Gewissensbissen einher und wenn es ganz tief geht, kommt es sogar zu psychischen Depressionen und das ist unangenehm. wo die Sünde anfängt, für uns gefährlich zu scheinen, wo wir Strafe fürchten, vor allem ihre Konsequenzen gesundheitlicher Natur, da meldet sich unser Gewissen, und zwar viel schneller und eher, als wenn wir nur gegen die Ehre Gottes verstoßen. Wenn aber nur das als Sünde gilt für uns, was Schuldgefühl in uns erzeugt, Gewissensbisse und Reumütigkeit, dann sind wir die allergrößten Heuchler vor Gott und vor den Menschen. Die Sünde täuscht uns, das ist ihre Art. Sie stellt sich für den Sünder stets als seine Privatsache dar, und es liegt in ihrer verlogenen Natur. Sie kommt als etwas Subjektives, etwas zutiefst Innerliches, etwas, das ich mit mir selber auszumachen habe. Und für uns Sünder ist die Sünde damit hauptsächlich ein Thema seelischer Hygiene. So scheinheilig geht der Mensch, der sich für gläubig und vor Gott verantwortlich hält, an dieses Thema heran. Ist es nicht völlig absurd? Ziehen wir dagegen einmal zum Beispiel den so oberflächlichen Ausdruck Verkehrssünde heran, als Anschauungsbeispiel, dann sehen wir die Sache plötzlich realistischer. Denn da gibt es für überhöhte Geschwindigkeit, für Falschparken, für Alkoholismus oder Drogen am Steuer konsequente Strafen. Und da muss harte Münze hingelegt werden. Da könnten wir nichts verdrängen mit einer ausreichend guten Meinung von uns selber. Oder meinen wir, dass es eine Gefühlsfrage ist, ob und wie ein Verkehrssünder zur Verantwortung gezogen wird? Mitnichten. Da herrscht nur pure Realität, da heißt es zahlen oder in den Strafvollzug kommen. Aber Gott gegenüber halten wir unser verwaschenes Verständnis von Recht und Unrecht aufrecht und gehen nach unserem Gefühl vor. Vor ihm beurteilen wir unser Fehlverhalten nach unseren Gewissensbissen. Dabei gibt uns das Wort Gottes doch unmissverständlich zu verstehen, die Sünde ist das Verderben der Leute, so steht es in Sprüche 14. Vor Gott ist jede Sünde eine objektive Wirklichkeit, das heißt, sie wirkt und sie bewirkt etwas. Die Sünde ist eine dynamische Macht, die nicht nur den Einzelnen, sondern unsere Familie, unser Volk und in Summe die ganze Welt zerstört. Sieht man das denn nicht? Wir alle kennen den Text aus dem ersten Kapitel des Römerbriefs, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen, gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderische im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Paulus zeichnet hier ein sehr ernüchterndes Bild vom Elend der Menschheit in Bezug auf die Sünde, und zwar religiös, sexuell, sozial und geistig, das gesamte Sündenspektrum. Und hinter all dem vordergründigen Elend, da wirkt die zerstörerische Macht der Sünde. Und Gott, der dabei verfehlt wird, und darum geht es ja, ist der Richter. Nicht unsere Gefühle, nicht unsere humanistische Toleranz, auch nicht unsere Gesetzlichkeit. Nein, der Apostel sagt in diesem Text dreimal, Gott hat die Menschen dahin gegeben. Und das ist die juristische Konsequenz. Das ist die primär aktuelle Vergeltung. Dahin gegeben. Ja, wohin? An was? An wen? An die eigene Sünde. Wie schon erwähnt, Sünde wird mit Weitersündigen geahndet und Sündigen wollen mit Sündigen müssen. Gott gibt den Sünder seiner Sünde preis. Lügner müssen weiter lügen. Desgleichen die Ehebrecher weiter ehebrechen. Die Unzüchtigen bleiben in Unzucht verhaftet. Die Betrüger dem Betrugswesen, die Heuchler der Heuchelei. Der Zweifler, die Widerspenstigen, alle fassen sie das Irre aus. Es wird je länger, je ärger und dem Alter verhärtet sich ihr verzweifelt böses Leiden mehr denn je. Der Geiz, der Neid, der Unglaube, das ist im wahrsten Sinn furchtbare Strafe. Gott inhaftiert die Menschen in das Gefängnis ihrer Sünde und jeder Versuch einer Selbstbefreiung ist vergeblich und entpuppt sich von vornherein als Illusion. Ja, noch mehr, noch tiefer verstrickt wird jeder Sünder in sein Tun Tag für Tag. Schon im Alten Testament wird die Sünde dargestellt als unentrinnbare Tatsphäre, die ihr eigenes Schicksal bewirkt. Die Sünde löst sich zwar zunächst scheinbar vom Täter, entwickelt aber dann ihre eigene Dynamik und schwillt dann lawinenartig an, und die so angeschwollene Tat wendet sich schließlich wieder gegen ihren Verursacher. Sie wird unser Schicksal, sie erreicht uns, holt uns ein und sie trifft uns und überrollt und zermalmt uns. Denken wir nur an David und Bathseba und den Mord an Uriah. Denn nur so kommt der Fluch der bösen Tat zur Ruhe. Nur so wird die Schuld bewältigt. Eine innere Läuterung des Schuldigen, eine Bewusstseinsänderung bzw. Reue sind dabei von keiner Bedeutung. Schuld bleibt Schuld und Schuld verlangt nach Strafe. Und die Strafe kommt. David verlor 4 Kinder. Er musste 4-fach bezahlen. Es gibt nur eine Alternative. Und es ist Gottes Wunder, dass wir das so sagen dürfen. Entweder die gerechte Heimzahlung, das heißt, die Schuld trifft den Täter gnadenlos, beziehungsweise dazu auch noch die Generationen seiner Nachkommen, oder aber die Sühne, das heißt, Gott lenkt die Strafe um und lässt die Explosion an einem anderen geschehen. In Jesaja 53,6 heißt es vom leidenden Gottesknecht, dass er sein Leben als Schuldopfer gab. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. So sühnt Gott die Sünde. Er stellt damit die Fremdzahlung an den Platz der Heimzahlung und bestraft den Stellvertreter. Auf das Haupt des Gottesknechts kommt unsere Schuld, dort an ihm wirkt und tobt sie sich voll aus und kommt so zur Ruhe. So sieht Gottes Lösung der Schuldfrage aus. Die Versöhnung kann deshalb niemals eine von uns bewirkte Umstimmung Gottes sein, denn was könnten wir Gott geben, dem ja ohnehin alles gehört, um ihn herumzukriegen? Das wäre doch gottwidrig, das wäre unbiblisch, das ist heidnisch und religiös. Nein, er, Gott, versöhnt und wir werden versöhnt. So sagt es der Heilige Geist durch Paulus in 2. Korinther 5, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Die Liebe Gottes ist niemals das von uns durch etwaige Leistungen erreichte Endergebnis, sondern der unbegreifliche Ausgangspunkt ist und bleibt Gottes Tun, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahingab. Eben dieser liebende Gott eröffnet von sich aus den einzig möglichen Weg ins Leben. Gott schafft die Söhne. Im Alten Testament tut er das schon vorausweisend im Blut der Opfertiere, der Lämmer. dann aber endgültig und zwar ein für alle Mal in der Hingabe seines geliebten Sohnes. Und deshalb finden wir in der Handhabung des Sühneopfers im Alten Bund zwei deutliche Zeichen. Zum einen die Handauflegung und zum anderen den Blutritus. Wenn wir von einem Zeichen lesen im Alten Testament, dann ist es aber nicht nur ein Hinweis auf etwas wie vielleicht ein Gefahrenschild im Straßenverkehr. Es bedeutet nicht nur etwas, sondern es bewirkt auch immer etwas. Es ist in jedem Fall ein Vollzug. Und deshalb wird schon in den Opfergesetzen im 3. Mose immer verlangt, dass der Opfernde seine Hand auf den Kopf des Opfers zu legen hat. Und zwar mit Nachdruck, der Schuld wegen. Der Kopf ist ja der Sitz der Persönlichkeit. Und wenn nun der schuldige Opfernde seine Hand auf den Kopf des unschuldigen Opfertieres legt, sagt er damit, ich bin's, ich müsste büßen, ich bin der Todeswürdige und ich akzeptiere hiermit mein Todesurteil. Es handelt sich, wenn Jesus zu uns vom Kreuztragen spricht, auch immer um genau diese Personifizierung mit ihm, die wirksam bleiben muss in unserem Leben, die sich immerzu sagt, ich bin's, ich gehöre weg, aber weil Gott in seiner Gnade den Weg der Söhne geschaffen hat, bist du, Geopferter, an meinem Platz als mein Stellvertreter getreten. Es geht hier etwas ganz Tiefes vor sich, etwas Elementares. Es geht um die Stellvertretung meiner Existenz, weil ich im Sterben Jesu mit in seinen Tod gegeben werde. Und das ist es doch, was wir öffentlich in der Taufe bezeugen. Es geht nicht um eine mich schonende Söhne, wo ich mir denken könnte, das Opfertier stirbt, beziehungsweise jetzt Jesus ist gestorben, ich aber bleibe dabei ungeschoren. Nein, sondern es geht um ein mich einschließendes Geschehen. Ich bin wirklich dabei, es kostet tatsächlich mein Leben, sonst ist es kein Christenleben. Haben wir sie so verstanden, die Worte Jesu an uns alle? Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wenn jemand überhaupt zu ihm und damit zum ewigen Leben kommt, dann nur auf diesem Weg, nur durch diese enge Pforte. Jesus ist gestorben, mit ihm auch ich. So steht es in Galater 2,20 in dem bekannten Satz, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus spricht vom Kreuz, vom Tod, wenn er sagt, wenn jemand mir nachkommen will. Nicht spricht er von Schicksalsschlägen oder Krankheiten als unserem Kreuz. Er spricht nicht vom Nachkommen wollen als einem fragwürdigen Bigotten hinterherhecheln, sondern vom totalen Identischsein mit der Tatsache seines Todes, mit dem wir uns im Glauben zu identifizieren haben, und zwar als die Schuldigen und das täglich, wie Lukas hier sagt, und dann erst das Leben Christi in uns. Woher kommt eigentlich der Hochmut? Unter den Gläubigen der Streit, die Herrschsucht und die gesetzliche Rechthaberei, sind wir dann nicht mit Christus und seinem Tod identifiziert? Hat man sich selber als Sünder verschont? Es ist kein Leben in und aus Christus in mir, wenn der Tod in Christus an mir nicht wirksam geworden ist. In Römer 8,13 steht, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir sind mit Christus gestorben, sagt Paulus in Römer 6,8. Der Tod des Opfertiers hat im Alten Testament den Schuldigen bildlich mit hineingenommen, so wie das Sterben Christi uns jetzt tatsächlich in sich hineinholt. Das ist das absolute Gegenteil von jeder billigen Gnade. Das ist der Ernst der Sünde, denn der Sold der Sünde ist der Tod. Das ist ein wunderbares Wort in Christus, nicht wahr? Das Opfertier im Alten Testament wurde geschächtet, das heißt, der Priester öffnete die Halsschlagader und eine Fontäne von Blut sprudelte auf. Und das Leben war dahin. Das Leben wurde mit dem Blut am Altar vergossen. Durch den Vollzug der Todesstrafe an Christus wurde so die Gottesgemeinschaft, die Verbindung mit dem heiligen und gnädigen Gott neu geschaffen für uns. Der Abgrund ist überbrückt. Es geht beim Sühneopfer Jesu um das heilige und unaufhebbare Nein Gottes zur Sünde, denn auf die Sünde steht der Tod. Das bezeugt sein geflossenes Blut. Aber dieses Nein ist jetzt von allen Seiten umschlossen von Gottes Ja zu seinem sündlosen Sohn und zu seinem vollkommenen, einmal für allemal vollbrachten Opfer für uns. In Christus ist das Ja und Amen zu den Verheißungen Gottes für uns, wenn wir uns eingebunden wissen in seinen Tod und in seine Auferstehung. Das endgültige Ja Gottes für unser Heil heißt Jesus Christus. Aber Gott hat hier nicht schonend, sondern ganz konsequent zuschlagen müssen. In Jesu Hinrichtung vollzog sich Gottes Gericht. Sein heiliger Zorn hat sich entladen. Sein unverletzliches Gesetz, das Sünde mit dem Tod ahnden muss, zückte das Schwert und traf seinen Sohn, unseren Stellvertreter. Ihn, das Opferlamm Gottes, hat unser Todesurteil getroffen. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und er vergibt Sünde nur, weil er sie gesöhnt und sie blutig durchkreuzt hat. Gott ließ es sich sein Bestes kosten. Und so hat Gott Frieden geschlossen, endgültig und für jedermann. Da steht in Römer 5,1. Christi Blut, für mich vergossen, das ist nun mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Aber der Hebräerbrief warnt uns dabei vor jeder Oberflächlichkeit im Glaubenskampf wegen der Sünde. In Hebräer 12,4 steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und derselbe Hebräerbrief zeigt uns in den Kapiteln 8 und 9 Jesus als den einen wahren Hohepriester, der zugleich das eine wahre Opferlamm ist. Er hat sich selbst für uns dargebracht und wurde vom Vater für uns zum Gnadenthron bestimmt. Dann komm jetzt zu ihm. Er macht dich frei. Alles frühere Opfern ist vorbei, ist überholt und abgetan. Wer jetzt den gnädigen Gott sucht, wer Vergebung seiner Schuld begehrt, wer die Trennung vom göttlichen Leben und das eigene Sündigen nicht mehr aushält, der ist hier an der richtigen Adresse. Gott ist gnädig. Gott ist uns gnädig, weil der Sohn Gottes ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. In dir. Wer sich ihm zuwendet und seinen Namen anruft, der lebt und wird frei. In Jesus, exklusiv, nur in ihm, ist der Ort der Gnade, der Gnadenthron, wo wir verlorenen und verdammten Menschen den Freispruch erfahren. Und nur so können wir jetzt die Befreiung von der Sünde in jeder Versuchung erfahren. Jetzt lass Christus an die Kampffront deiner Schwierigkeiten, deiner Sünde, in die du dahingegeben warst und vielleicht noch bist, weil du nicht glauben kannst oder willst, dass der Sohn dich tatsächlich frei gemacht hat davon. Lass Jesus das Werk des Satans in dir zerstören. Dazu ist er gekommen. Jesus rettet dich jetzt, wenn du seinen Namen anrufst aus tiefster Sündennot. Glauben wir nicht, dann bleiben wir auch nicht. Glauben wir aber an den Sohn Gottes, machen wir uns abhängig von ihm und lassen uns von ihm freimachen, dann werden wir leben, ewig leben, wie er verheißen hat. In Johannes 11,25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Amen. Amen.